Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Wir stecken mitten in den Conference Finals. Es ist losgegangen. Es gab erste Eindrücke. Die Pacers finden sich in ihrer klassischen Rolle wieder. 0-2, letzte Runde auch schon. Der Wolf ist ein bisschen zahmer als gewohnt. Es gibt viel zu besprechen. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der wie Jason Tatum auch nach langsamen Starts absolut unerschütterliche.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, entspannt jetzt so? Oder zuckst du so ein bisschen nach den Erfahrungen, die nichts machen durften mit Indiana?
Nee, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Ich glaube, da die Situation.
Wenn diese Arroganz nochmal auf die Füße fällt.
Naja, in den Finals kann das schon sein. Aber
okay.
Nein, ich meine, Tyrese Halliburton ist verletzt, ne? So, ja, das macht dann schon irgendwie einen gewissen Unterschied aus. Und ich glaube auch nicht, dass den Celtics, wie das bei den Knicks der Fall war, jetzt über die nächsten Spiele all ihre Spieler ausfallen werden. Und insofern, ich hatte das Gefühl, dass sie die Sachen, also Spiel 1 war natürlich ziemlich viel Glück dabei am Ende und das war schon etwas aufregender, etwas nervenaufreibender, muss man schon sagen. Aber jetzt im zweiten Spiel hatte ich das Gefühl, dass sie eigentlich halt ein bisschen besser verstanden haben, was sie gegen Indiana machen können und sich halt auch daran erinnert haben, okay, eigentlich haben wir auch mehr als genug Waffen, um denen weh zu tun. Und insofern, nee, die Sorgen sind jetzt nicht so riesig, wobei ich schon sagen muss, Indiana, deren Offense, die macht schon echt Spaß. Also es ist schon echt irgendwie ziemlich beeindruckend, wie sie auch Teams irgendwie ihr Tempo und ihren Style so ein bisschen aufdrücken können. Ich glaube halt einfach nur, dass die Celtics ganz gut dafür gemacht sind, diesen Style halt auch mitzugehen. Gerade wenn sie dann halt nicht mehr sagen, hey, Luke Kornet, wir brauchen dich jetzt. Ich meine, der hat sich ja auch verletzt im Laufe des Spiels, aber schon vorher habe ich gedacht, eigentlich kleine Lineups wären ja vielleicht ein Ansatz, zumal der einzige Big Man, der jetzt bei den Pacers für Offense sorgt, ist ja kein Post-Up-Big. Also ich kann, wenn Jason Tatum im Post gegen Miles Turner verteidigt, damit kann ich wunderbar leben, weil Miles Turner nicht wahnsinnig gut da drin ist. Der kann super Dreier werfen, der hat einen guten Touch von draußen, aber dafür musste er nicht irgendwie Luke Kornet auf ihn stellen, der sowieso so weit absinken, dass da halt Platz ist. Dann halt schon lieber so, wie sie es jetzt gemacht haben und ich meine, Indiana wird sich sicherlich was einfallen lassen. Ich kann mir auch vorstellen, also beziehungsweise ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass das jetzt irgendwie ein kompletter Spaziergang wird oder so, aber Boston hat schon insgesamt einfach, glaube ich, die bessere Mannschaft.
Ich meine, auf die Änderungen werden wir noch genau eingehen später, wenn wir dann genau über das Spiel sprechen. Aber ja, stimmt. Ich hatte auch grundsätzlich hatte ich auch den Eindruck, dass vielleicht Spiel 1 so ein bisschen die keltische Stinkbombe war und sie sind am Ende halt doch noch rausgekommen, weil sie halt so ein bisschen vielleicht auch es einfach gar nicht so einfach war, sich jetzt nach der letzten Runde dann, also ich glaube, du weißt ja, was bei Indiana auf dich zukommt, aber wenn es dann auf dich zukommt, ist es doch nochmal was anderes und du musst dich dann halt dran gewöhnen. Also das ist halt einfach diese Geschwindigkeit, die haben halt nicht viele Teams. Und wie du sagst, Boston ist aber eigentlich, denke ich, auch ganz gut gemacht. Da mitzugehen, haben wir ja auch in der Preview besprochen. Und jetzt Halliburton, muss man mal schauen, ist ja wieder Hamstring im dritten Viertel rausgegangen. Das ist natürlich alles andere als optimal irgendwie für die Pacers. Deshalb mal gucken. Wie gesagt, wir sprechen noch intensiver drüber. Wir werden uns auch noch die Mavs ein bisschen anschauen. Gegen die Wolves, Spiel 1. Spiel 2 ja kommende Nacht. Deshalb, genau, ist die Halbwertszeit relativ kurz. Wir müssen aber, bevor wir richtig einsteigen, müssen wir allerdings noch mal uns ein paar News anschauen. Es gibt nämlich All-NBA-Teams. Ne? Und da gibt es einfach ein paar Shoutouts, würde ich sagen. Wir haben sie ja auch so ein bisschen bestimmt, aber da sind so die üblichen Verdächtigen im First Team. Nikola Jokic, klar. Shai Gilgeous-Alexander, klar. Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo und Jason Tatum. Für dich okay?
Ja, war genau so, hätte ich es auch gemacht. Genau so habe ich es auch gemacht.
Ja. Dann Second Team. Jalen Brunson, Anthony Edwards, Kevin Durant, Kawhi Leonard und Anthony Davis. Irgendwelche Einwände, Herr Frex?
Nö.
Third Team, LeBron James, Stephen Curry, Domantas Sabonis, Tyrese Halliburton, Devin Booker. Fehlt irgendjemand insgesamt? Außer natürlich Jalen Brown, Mr. 40 Punkte.
Ich hatte Jalen Brown auch nicht drin. Ich meine, ich hätte Paul George den 15. Platz statt Domantas Sabonis gegeben.
Auch, ja.
Das wäre auch immer noch meine Meinung, aber ich werde mich jetzt nicht tierisch drüber aufregen. Ich würde sagen, also ich glaube, 14 von 15 hatte ich exakt genauso und von daher passt das schon alles.
Okay.
Ja. Im Großen und Ganzen. Ich meine, es ist ja, also auch bei den, ich glaube, Sabonis hatte doch irgendwie auch eine First Place, nee, nicht, also er hatte auch First Team Stimme, glaube ich, mindestens eine und war auch irgendwie beim Beim All-Defensive-First-Team hat Sabonis, glaube ich, auch irgendwie eine Stimme.
Ist so.
Bekommen, ja, es gibt auf jeden Fall irgendeinen Wähler, der sehr angetan war von Domantas Sabonis. Ja,
einen hat er so richtig überzeugt.
Genau, ja. Das ist dann natürlich
also, war auch sonst lustig. Gut, ne? Aber, ja.
Ja, ich meine, der hat eine gute Saison gespielt, ja. Aber ist halt für mich kein All-NBA-Spieler. Aber ist ja egal, er ist als solcher gewählt worden und so zerbröselt der Keks jetzt.
So zerbröselt der Keks.
Und das ist auch, ich meine, die meisten Auswirkungen hat es ja für Halliburton und Edwards, glaube ich, ja. Weil halt beide dadurch jetzt die Supermax-Kriterien erfüllen. Ich glaube, bei Edwards überrascht es niemanden. Bei Halliburton war es ja schon ein bisschen auf der Kippe.
Ich hatte,
hat sich gelohnt, dass er oft genug für 20 Minuten gespielt hat. Ja, ich glaube, du hattest Maxi statt
Halliburton. Ja, genau. Ich glaube, so war es, genau. Und ja, ich. Es ist halt echt so, ja, du kannst natürlich argumentieren, hat sich gelohnt, ne?
Ja, voll. Ja,
also.
Ich habe, glaube ich, 50, 60 Millionen Dollar ja. Unterschied gemacht bei der nächsten Extension. Also ja, das lohnt sich dann schon.
Ja, kannst du schon mal machen. Und er hat ja noch ein paar Jahre vor sich. Und naja. Ja, passt das schon alles. Passt auch, dass die Cavs JB Bickerstaff entlassen haben? Passt das auch? Ist das okay?
Naja, ich denke irgendwie schon. Ist halt so ein bisschen die Frage, wie es da jetzt weitergeht. Also ob sie das gemacht haben, um Donovan Mitchell zu appeasen. Oder ob es halt eh schon mehr oder weniger darauf, oder also ob sie es vielleicht einfach noch nicht wissen, was er entschieden hat. Oder ob es eher darum geht, okay, sie wissen schon, dass es wahrscheinlich ohne Mitchell weitergeht, aber sie sind halt trotzdem nicht von Bickerstaff überzeugt, was ja okay wäre. Also ich finde, das ist irgendwie so eine Situation. Die Cavs waren über die letzten zwei Jahre ja schon eigentlich auf einem guten Weg. Überwiegend hatte man das Gefühl, aber so die Offense hat in dieser Saison sich eher zurückentwickelt und so diese On-Court-Chemie zwischen den vier wichtigsten Spielern, die hat sich halt nie wirklich positiv entwickelt, sondern eher in die falsche Richtung. Ich meine, das ist, glaube ich, auch ein bisschen dem Personal geschuldet. Man kann das jetzt nicht irgendwie alles auf Bickerstaff schieben, aber ja, ich weiß nicht, ein bisschen unkreativ wirkte das Team halt schon. Und wenn man dann den Eindruck hat, also das war ja bei denen auch so wie bei den Lakers oder bei den Suns, das eigentlich eine halbe Stunde, nachdem sie rausgeflogen waren aus den Playoffs, war ja der Artikel schon online mit allen mit allen zweifelhaften Aussagen und allen möglichen Szenen aus der Saison, wo Spieler den Glauben an Bickerstaff verloren haben. Und ich glaube,
das habe ich gar nicht mitbekommen tatsächlich. Ich habe nur die anderen beiden mitbekommen.
Weil es nur die Cavs sind. Ne? Da geht der Puls bei dir nicht
so. Ja, du weißt ja, bei mir ist nur Big Market.
Ja, genau.
Also alles andere ist mir scheißegal.
Ja. Eben. Genau. Ja, also ich meine, das ging eigentlich in genau die gleiche Richtung. Und ja. Da war das dann, glaube ich, schon einigermaßen absehbar, dass es wahrscheinlich darauf hinausläuft. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es da weitergeht. Das ist ja irgendwie schon ein Team, bei dem sich noch ziemlich viel verändern kann, glaube ich, im Laufe der Offseason. Aber das war so der erste Part und der kommt nicht überraschend, würde ich sagen.
Ich meine, Chandler Parsons habe ich nur irgendwo gelesen, hat ja auch ordentlich dann gesagt, so hier, Donovan Mitchell, jetzt hast du bekommen, was du wolltest. Jetzt, ne, jetzt
was Chandler Parsons sagt, kann man aber auch
grundsätzlich. Ich glaube, ja, genau. Aber es ist jetzt, wie du sagst, es ist schon die Frage, ob jetzt halt, ob sie wissen oder ob sie mehr wissen bei Mitchell, man wird sicherlich gesprochen haben, aber ich meine, bei Bickerstaff war ja schon immer so, was du sagst, also diese Frage, ob er jetzt zu unkreativ ist, gab ja auch so dieses Ding, es hat ja während Mobley und Garland verletzt waren, hat es ja gut funktioniert, es haben einige Leute haben sich in die Rotation gespielt, die dann aber irgendwie wieder aus der Rotation rausgeflogen sind, als die zurückkamen, hat man sich gefragt, warum ist das so, also vielleicht kann man das schon irgendwie so verargumentieren, ich meine, die Verletzungen haben sicherlich nicht geholfen, dass da irgendwie eine Chemie entstehen kann, dass ich das mal einspielen konnte. Es ist vielleicht auch kein perfekter Fit, gerade mit den beiden Großen. Ich meine, man hat ja bei Mitchell und Garland, mal abgesehen von der Größe oder nicht vorhandenen Größe der beiden, schon gedacht, dass das offensiv eigentlich funktionieren könnte. Gerade mit Garland, der sich Off-Ball bewegen kann, der als Catch-and-Shoot-Spieler irgendwie seinen Impact haben kann. Aber das hat irgendwie auch nicht funktioniert. Vielleicht ist ja auch, ich meine, Garland war wirklich auch halt rein, raus. Und damit ging es halt auch rauf und runter die ganze Zeit bei ihm. Also ich weiß es nicht. Ich finde es immer schwer, so Coaching-Entscheidungen, also ich persönlich tue mich da immer schwer, das einzuschätzen, weil ich da einfach, gutes Coaching, finde ich, sage ich ja öfter, ist für mich einfach, oder schlechtes Coaching, gutes Coaching, es ist schwer zu beurteilen für mich oft.
Ja.
Wir kritisieren Coaches oft, es gibt Dinge, die uns auffallen, die uns dann vielleicht negativ auffallen, dann sagen so, gibt's ja nicht, aber da sind ja so, da gehen ja so viele Dinge mit rein. Aber wie ja, du sagst, Fall. Wenn so ein Artikel rauskommt, da kommen die Informationen ja irgendwo her, dann scheint es ja irgendwo nicht so wahnsinnig zu stimmen. Vielleicht auch gar nicht wegen Bickerstaff, wer weiß, oder größtenteils wegen Bickerstaff, vielleicht ist der ein oder andere unzufrieden, aber dann geht es vielleicht einfach nicht weiter, mal unabhängig davon, was jetzt inhaltlich das Problem war.
Ja, ich glaube halt auch, dass das so ist. Und also mit dem mit dem Thema irgendwie, was ein Coach taktisch alles macht oder so, da würde ich mir jetzt auch nie anmaßen, da alles sehen zu können. Ich habe schon manchmal das Gefühl, mir fallen Sachen auf, die funktionieren oder nicht funktionieren und da wundere ich mich dann, dass irgendwie die und die Reaktion länger dauert oder sofort kommt oder dass jemand was ausprobiert, was ich überhaupt nicht habe kommen sehen, was dann sehr positiv ist, was dann funktioniert. Sowas fällt mir dann teilweise schon auf, aber längst nicht alles.
Ja.
Aber ich glaube, so dieses Atmosphärische, das ist halt dann schon oft sehr eindeutig. Und es gibt halt Teams und Kulturen, wo das dann egal ist. Also wenn jetzt bei den Heat ein Artikel rauskommen würde, Jimmy Butler ist frustriert von Eric Spoelstra oder so, dann würde ich denken, okay, dann ist Jimmy Butler wahrscheinlich weg im Sommer, weil das halt irgendwie da auch ein bisschen anders aufgebaut ist.
Dann pöbelt Pat Riley ein bisschen auf eine Pressekonferenz gegen ihn und dann ist
zum Beispiel, oder so. Zum Beispiel, der macht das ja auch nicht unbedingt subtil, der trägt das ja auch dann nach außen, was ich aber auch eigentlich sehr sympathisch finde. Ich glaube, bei den Cavs ist die Situation anders und auch bei den Suns oder Lakers, wenn die Teams halt eigentlich von den Superstars gesteuert sind, mehr oder weniger, und jetzt nicht vom Coach, dann ist der Coach halt im Zweifel derjenige, der nicht in der stärksten Position ist. Und bei den Cavs ist es jetzt nicht so extrem gewesen, aber schon auch ansatzweise so, weil halt da sehr viel davon hängt, was entscheidet denn jetzt Donovan Mitchell und wie geht's da jetzt weiter. Und ich glaube, da konnte ein Bickerstaff halt nicht viel gewinnen. Ob er es jetzt verdient hätte oder nicht, ist da vielleicht gar nicht die wichtigste Frage, sondern die wichtigste Frage ist, hat er ja das Team verloren? Und wenn er das verloren hat, dann muss halt der Coach auch einfach gehen. Das ist halt einfach so.
So ist es. Vielleicht müssen sie jetzt Vincent Kompany holen, wer weiß. Aber
ich denke, der geht jetzt zum Bayouan, oder nicht?
Es ging ja auch schon Ralf Rangnick zum Bayouan, es ging ja auch schon Julian Nagelsmann zum Bayouan und es blieb ja auch schon Thomas Tuchel beim Bayouan. Also ich wäre vorsichtig. Also, aber ne?
Auch schon mal im Vorfeld gegangen. Da kann schon mal die Koffer packen.
Genau. Da warten wir einfach mal ab. Ja, jetzt gehen wir aber langsam mal Richtung Eingemachtes, ne? Richtung Handfestes.
Ja.
Würde ich sagen. Ich bin, allerdings muss ich gestehen, ich weiß nicht, wie gut ich heute durchkomme, weil ich habe unfassbar mies gepennt heute Nacht. Ungefähr jede Stunde aufgewacht. Ich weiß nicht, ob ich so nervös war, weil ich mich so auf die Celtics gefreut habe. Kann natürlich sein. Weißt du, ich gucke kein Team lieber als die Celtics. Ganz so ist es nicht. Aber. Ja.
Was soll das denn jetzt heißen?
Nein, ich weiß, nichts. Eigentlich nur, ich wollte dich nur ein bisschen kitzeln, weißt du? Schon mal ein bisschen.
Ja, aber wie? Ich verstehe das nicht mal,
ich habe so den Eindruck, wenn du so eine gewisse Feindseligkeit deinerseits da ist, dann läuft es besser.
Okay. Lass uns das gleich mal ausprobieren.
Ja, genau, deswegen habe ich mal so angefangen. Aber das ist eigentlich, ich meine, grundsätzlich, weißt du, das ist nicht das Problem. Ich bin um 5 aufgestanden, habe mir das Spiel angeschaut. Das ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist nur momentan, dass ich abends immer ein Powernap mache, wenn ich den Kleinen ins Bett bringe, weil ich dann nämlich auch mal einpenne. Und dann so zwischen 10 Minuten und einer halben Stunde Schlaf und dann bin ich aber nicht mehr müde. Und dann gehe ich immer zu spät ins Bett. Geht es dir auch so? Kennst du das?
Ich kenne das. Ich habe im Moment eher so, dass ich teilweise nachmittags so diesen Punkt erreiche, wo ich dann kurz einen Powernap machen muss, weil einfach die Power, also sämtliche Power aus mir entwickelt ist, weil ich halt auch zu früh aufstehe und die Playoffs jetzt halt auch schon seit einer ganzen Weile andauern. Aber ja, ich kenne auf jeden Fall das Problem.
Ja.
Dann wird der Abend doch ein kleines bisschen länger. Ich meine, ich mache jetzt nie so die Nacht zum Tag wie du. Das ist ja schon ansatzweise verrückt, wie du das machst.
Das aber ist mein jugendlicher Wahnsinn, ist das.
Ja, genau. Ja. Das Problem habe ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall so ein Teufelskreis, in dem man sich bewegt, der auf jeden Fall dazu führt, dass man insgesamt viel zu wenig schläft in dieser Zeit.
So ist es. Bei mir definitiv. Und Powernap geht, versuche ich auch oft, aber es geht halt nicht immer, weil manchmal kommt der Tiefpunkt halt auch schon morgens um 10 dann irgendwie, je nachdem, wann man aufgestanden ist, und dann geht's nicht so gut. Und da kommt dann wiederum unser heutiger Sponsor ins Spiel. Holy Energy ist so ein bisschen mein treuer Begleiter durch die Playoffs geworden und auch irgendwie sonst, weil die Geschichte ist extrem schnell gemixt. Packst einfach irgendwie in den Shaker 500 Milliliter, packst das Pulver rein, schüttelst einmal gut durch. Eiswürfel dazu kann ich empfehlen. Das ist sehr gut. Macht's noch ein bisschen kälter. Schmeckt noch ein bisschen besser und dann hast du das Ding auch schon und es schmeckt halt extrem gut, weil kein Zucker drin, kein Taurin drin, natürliche Aromen und die ganze Geschichte läuft dann einfach extrem gut und hilft mir tatsächlich, es ist tatsächlich so, also mich bringt es dann, wenn ich so ein richtig großes Tief habe und aber jetzt weitermachen muss, dann helfen mir so ein paar Schlücke. Mal gucken, wie es jetzt später läuft. Ich habe mein Getränk auch nebendran stehen, also mal gucken, wie es heute läuft. Aber das Ding ist, einerseits Energy natürlich, ne, wie gesagt, ohne Taurin, aber ich trinke auch ganz gerne die Eistees oder ich trinke vor allem die Eistees und hier Matcha Mint Lime, habe ich ja schon öfter gesagt, ist mein absoluter Favorit. Das ist einfach, weil diese Freshness, so ein bisschen das Getränke-Äquivalent zu Kobe White auf dem Feld. Ne? Deswegen sind wir zwei beste Freunde geworden und ich kann's wirklich nur empfehlen, wärmstens empfehlen. Hilft sie auch so ein bisschen?
Ja, ja, das ist für mich auf jeden Fall auch ein sehr treuer Begleiter jetzt im Lauf der Playoffs. Also gab jetzt auch schon das eine oder andere Mal die Situation, dass ich halt auch um 5 aufgestanden bin, erstmal Spiel geguckt habe. Währenddessen gab es halt dann auch schon mal einen Energy Drink, einfach weil ich um die Uhrzeit ja auch noch nicht die Kaffeemühle anmache oder so. Ja. Hier schlafen ja Menschen. Und so dann im Laufe des Tages, also wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, dann irgendwann noch ein Powernap zu machen, wie es jetzt gestern Nachmittag ging, weil ich da nichts Dringendes mehr zu tun hatte. Dann gibt's da halt zum Beispiel auch nochmal einen Eistee und also meine Frau und ich sind beide auch extrem große Fans von diesen Hydration-Drinks, die wir uns
sind auch gut.
Also gerne nach dem Sport irgendwie reinpfeifen, und insofern wird hier im Moment schon sehr, sehr viel Holy konsumiert. Also das gerade jetzt, wo es halt irgendwie auch deutlich wärmer wird langsam und man halt, also ich trinke ja normalerweise schon auch ganz gerne Kaffee, aber dann halt irgendwie stattdessen auch mal was Kaltes zu trinken, was einen noch ein bisschen anders wach macht, das ist auf jeden Fall ja sehr, sehr wertvoller Begleiter so in dieser Zeit.
Ja, und das eben, also diesen anderen Geschmack halt zu haben, was Erfrischendes zu haben, und es ist ja geil, weil ich meine, es gibt ja, also wir haben jetzt unsere Geschmäcker genannt, aber es gibt ja unzählige quasi. Also man kann wirklich gucken, ich habe auch schon gesagt, Blackberry Black Tea schmeckt mir mega gut. Also da kann man kann sich echt durchprobieren, sowohl bei den Eistees, als auch bei den Energy Drinks, als auch bei den Hydration Drinks. Also es gibt echt eine gute Auswahl und es kommt regelmäßig was Neues dazu. Also von daher, und wir helfen natürlich ein bisschen weiter, ne, beim Kennenlernen.
Genau, wenn ihr da zum Beispiel einfach mal euch ein bisschen durchprobieren wollt, gibt's zum Beispiel das Starter Set Deluxe, was man sich mal bestellen kann. Da sind sowohl Energy als auch Eistee als auch Hydration Drinks drin. Insgesamt sind das 43 Portionen inklusive Shaker. Also da kriegt man echt schon mal einen ganz guten Überblick, was es so alles gibt.
Kriegst das ist so eine NBA-Woche gut durch, ne? So eine Playoff.
Ja, genau. Ein Playoff-Tag. Ja. Nee, genau. Also es ist so, da sind halt so die Bestseller-Sorten drin, da kann man dann seinen Favoriten finden und man kann dann aber natürlich auch größere Portionen der Favoriten bestellen. Also bei mir ist zum Beispiel Pink Grapefruit Hydration, das ist so ein Evergreen, das habe ich immer da, ist auch wichtig. Und da haben wir zwei verschiedene Codes, die wir euch als Rabatt an die Hand geben können. Also einmal der Code KORB, der gibt 10% auf jede Bestellung. Also auch wenn ihr schon ein paar Mal dort bestellt habt, ist das kein Problem. Und es gibt Korb 5, also mit der Zahl 5, jetzt nicht ausgeschrieben, sondern mit der Zahl. Da gibt es 5 Euro Rabatt für Erstbesteller. Das packen wir natürlich auch nochmal alles in die Shownotes, aber dadurch könnt ihr euch gut mal einen Eindruck verschaffen, was Holy so hat, was bei Holy so geht und warum wir das Zeug in den Playoffs so gerne trinken.
Solltet ihr tun, lohnt sich. Und damit direkt zu den Playoffs. Wir haben ja schon ein bisschen schwadroniert über die Celtics und ihre Anpassungen von Spiel 1 zu Spiel 2. Spiel 1, wie gesagt, war der Pacer ziemlich gut unterwegs. War auch Miles Turner ziemlich gut unterwegs. Playoff-MVP, ne? Hat da wieder seinen Status untermauert, gerade in der ersten Halbzeit. Dreier um Dreier getroffen. Der Al sah am Anfang nicht ganz so gut aus. Irgendwann sah er müde aus. Die Pacers haben ihn immer wieder attackiert. Gerade gegen Ende war dann immer irgendwie so ein bisschen so in der Twilight Zone. Also er ist viel gedroppt, aber dann hast es ja angesprochen. Das Problem ist halt, dass Miles Turner ganz gern rauspoppt. Und Drop und Pop ist blöd, ne? Und er musste viel in Space verteidigen, egal gegen wen das war und so. Und dann haben die Celtics jetzt ein bisschen angepasst, ne? Al Horford stand jetzt eben nicht mehr gegen Miles Turner, sondern gegen Pascal Siakam. Und stattdessen dann Tatum war es, glaube ich, gegen Turner, ne?
Überwiegend. Tatum, Brown oder White.
Ja, also genau.
Das Schöne ist ja, dass sie das eigentlich eh ziemlich gut durchmischen können. Aber ja, das war auf jeden Fall nicht mehr das primäre Matchup Horford, sondern eher primäre Matchup war einer von den Wings, um halt auch von Anfang an sagen zu können, wir können halt switchen, wenn wir wollen. Also die Aktion gerade von Halliburton und Turner, was ja schon, also das Pick and Roll beziehungsweise Pick and Pop, was halt schon sehr dynamisch ist, weil du mit Turner halt auch beides machen kannst. Der kann halt nach oben gehen, der kann auch von Zeit zu Zeit mal abrollen. Ich fand so den Mix, den die in Spiel 1 hatten, was das angeht, echt ziemlich gut. Also da haben sie halt immer wieder viel bekommen und ich fand es auch einigermaßen überraschend, wie oft Boston dagegen halt Drop Defense gespielt hat. Und das war halt in diesem Spiel viel weniger zu sehen. Und auch wenn dann irgendwie mal der Roll kam, wurde deutlich besser ausgeholfen. Also die Defense hat sich so ein bisschen schneller zusammengezogen, um halt so diese Driving Lanes, die teilweise in Spiel 1 dann schon offen waren, von Anfang an zuzumachen. Und so, also Turner war in der ersten Halbzeit, glaube ich, keinen einzigen Punkt gemacht. Mhm. So am Ende hat er dann schon, also vor allem im dritten Viertel hat er ein, zwei Mal dann irgendwie ganz gute Aktionen, aber insgesamt halt 8 Punkte. Und wie du sagst, das ist ja der Playoff-MVP. Von daher war das schon recht wertvoll, ihn so ein bisschen rauszunehmen. Ja,
ja. Ja. Hat Boston auf jeden Fall profitiert. Hat auch irgendwie aus meiner Sicht schon irgendwie auch Sinn ergeben, mal abgesehen also davon, dass du besser switchen kannst. Aber du hast ja auch, also rein von den Spielertypen her, gerade Turner, wie du vorhin angesprochen hast, selten jetzt mit dem Rücken zum Korb und Siakam, dafür jemand, von dem du vielleicht auch eher mal eher so ein bisschen absinken kannst. Der, beziehungsweise Horford auch nicht ganz so weit rauszieht an die Dreierlinie, weil er hat dann zwar Dreier getroffen, aber es ist ja jetzt gerade der Dreier irgendwie above the break ist ja jetzt normalerweise nicht so sein Wurf. Das heißt, du hast dann Horford, also selbst wenn Horford dann so in der Mitte ist, es ist halt der Raum, den er covern muss, ist jetzt nicht ganz so groß im Normalfall. Kehrseite war, dass Siakam dann auch ziemlich aufgedreht hat, zweiten Viertel und Anfang drittes Viertel. Also da hat er so ein bisschen, ich glaube, zeitweise saß Horford auch tatsächlich, glaube ich, am Anfang, so als er so ein bisschen seinen Rhythmus gefunden hatte. Aber da habe ich die letzten 10 Pacers-Punkte in der ersten Halbzeit gemacht, ist dann auch fast perfekt in die zweite Halbzeit gestartet und war...
Ich glaube, er war zwischenzeitlich bei 11 von 13 oder
ja,
so.
Ja, genau, genau.
War schon sehr gut unterwegs.
Also hat Indiana da echt so ein bisschen drin gelassen. Und dann hat aber Boston... Irgendwann haben sie es dann... Es ist halt Boston komplett heiß gelaufen im dritten. Also sie waren zwischenzeitlich mal bei 15 von 18 und da mussten die Pacers dann abreißen lassen. War es jetzt für dich, du hast vorhin ja auch schon so ein bisschen angesprochen, Boston hat irgendwie festgestellt, dass sie mehrere Waffen haben, mehrere Möglichkeiten haben, die Pacers irgendwie zu schlagen. War das dann irgendwie, war das dritte Viertel dann so der für dich so der Punkt, an dem die Celtics nicht nur defensiv, wir können gleich nochmal über andere vielleicht Probleme in der Defense sprechen, aber gerade auch offensiv irgendwie mehr gefunden haben, wie sie den Pacers wehtun können?
Ich glaube, es war so ein Mix. Also einerseits haben sie halt dann nicht mehr mit Cornette jetzt beispielsweise gespielt, sondern hatten halt viel dann O'Shea Brissett auf einmal auf dem Court, der ja vorher in den Playoffs eigentlich fast gar keine Rolle gespielt hat und mit dem sie aber halt klein spielen konnten und schnell spielen konnten. Und ich glaube, das war ein bisschen interessant zu sehen, weil normalerweise spielt ja niemand schneller als die Pacers und es will auch niemand schneller spielen als die Pacers. Boston halt in dem Fall schon. Also die haben halt, finde ich, so dieses leicht chaotische irgendwie sich zum Vorteil genutzt. Zum Vorteil gemacht und sind halt irgendwie selber bei jeder Gelegenheit, wenn es ging, irgendwie in Transition losgegangen, haben gegen unsortierte Defense dann irgendwie leichte Punkte gemacht. Sie haben halt auch sehr viele Offensiv-Rebounds geholt, wodurch sie ein bisschen diesen Gegenzug der Pacers unterbinden konnten. Und ja, ich glaube, das war dann natürlich auch zusätzlich eine Phase, wo bei ihnen der Wurf ein bisschen besser fiel, wo auch, also Tatum ist ja auch erst im dritten Viertel offensiv angekommen im Spiel. Ja. Das hat sicherlich dann auch geholfen. Wobei ich auch vorher schon sagen musste, also Boston war in der ersten Halbzeit schon auch überwiegend, finde ich, das bessere Team. Es ist nur, lange Zeit war es halt eher so ein bisschen, beide Teams haben so irgendwie ihre Phasen, aber also ab dem dritten Viertel sind sie halt so ein bisschen davongezogen und da hatte Indiana dann halt nicht mehr so wirklich die Antwort. Muss man natürlich auch sagen, dass da dann ja Halliburton sich auch, also der hat sich ja wohl schon in der ersten Halbzeit wehgetan und ist im dritten Viertel dann irgendwann ja auch endgültig raus gewesen. Das hilft natürlich nicht, auch bei einem ja trotzdem ziemlich guten Team, aber da dann irgendwie wieder zurückzukommen ohne den besten Spieler und Taktgeber ist natürlich auch nicht so leicht. Also das hat Boston sicherlich auch geholfen, aber ich fand das über das ganze Spiel eigentlich ganz gut zu sehen, dass sie so, wie gesagt, dieses Tempo halt locker mitgehen konnten und gleichzeitig trotzdem physisch präsenter waren als Indiana. Mhm. Also gerade so beim Rebound zum Beispiel, dass man da irgendwie die entscheidenden Dinger meistens bekommen hat, dass man etwas häufiger defensiv Zugriff bekommen hat, als Indiana das jetzt hatte, wo halt, also im dritten Viertel gab es ja beispielsweise auch einmal diesen Dreier von Peyton Pritchard, wo halt 4 Leute eigentlich oben in der falschen Ecke stehen und er ist halt ganz alleine und das halt wirklich auch über mehrere Sekunden in der Ecke. Und also Peyton Pritchard trifft aus der Ecke irgendwie 44% oder so. Das ist halt defensiv auch einfach nicht wahnsinnig gut. Und ich hatte das Gefühl, dass Indiana da teilweise so ein bisschen den Faden verloren hat. Und Boston ist halt einfach ein bisschen konsequenter dann weitergespielt hat.
Ja, ging mir ähnlich. Also ich meine, sie haben... Ich habe allgemein so das Gefühl, dass Boston in der Serie bis jetzt also Boston wirkt auf mich wie das bessere Team, weil es, also ist ja nichts Neues, war ja auch irgendwie so ein bisschen so das, was man erwartet hat, aber dass sie da im dritten Viertel offensiv vielleicht noch ein bisschen mehr Sicherheit reinbekommen haben. Sie haben ja auch über das ganze Spiel eigentlich schon, die Geschichte schon genutzt, dass sie sich halt, dass Halliburtons Gegenspieler als Greener hochgekommen ist dann fürs Pick and Roll, und dann Pacers wollten dann oft halt, haben wir auch versucht zu doppeln, und dann hat Tatum, fand ich mal ganz gut, dieses, haben sie auch im Broadcast oft gesagt, das Dribbling so ein bisschen verzögert, dass der Schütze dann irgendwie offen war, und das hat ihnen irgendwie ganz gut getan. Ich hatte gleichzeitig, ich meine, Boston wollte, glaube ich, schon auch, oder es ist schon auch so ein bisschen die Marschroute gewesen, dass sie auch mitlaufen. Ich fand von Anfang an eigentlich, dass sie versuchen, relativ schnell zu spielen. Also gehört ja auch zu ihrem Spiel. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da komplett irgendwie ihre Identität irgendwie ablenken oder umkehren müssen. Gleichzeitig war halt auch schon, ich meine, Indiana hatte im zweiten Viertel ja auch schon irgendwie eine relativ lange Scoring-Dürre, glaube ich, über 5 Minuten. Und das ist so ein bisschen die Kehrseite, dass Boston schon teilweise auch schafft, dann Indiana einfach defensiv zu stoppen. Es gab auch relativ viele Possessions. Ich meine, du hast es ja angesprochen, Offensiv-Rebound und sowas, dann kommt Indiana natürlich nicht so gut ins Laufen. Joe Mazzulla hat, glaube ich, auch in Spiel 1 gab es mal diesen Audio-Assist, bei dem man ihn dann gehört hat, wo er gesagt hat, okay, in Spiel 1 hat Indiana natürlich auch wieder sensationell getroffen, glaube ich, auch wieder über 50% aus dem Feld als Team. Aber er hat gesagt, okay, alle Dreier, die sie nehmen, sind 5 gegen 5. Und das fand ich irgendwie einen ganz, ganz interessanten Aspekt. Einfach so, okay, wir müssen halt eben zurück in Transition, keine Transition-Punkte erlauben. Und jetzt in Spiel 2 gab es schon viele Possessions, in denen Boston, fand ich, extrem gut rotiert hat. Also auch wenn Indiana hat sein klassisches Spiel aufgezogen, hat Zone attackiert, hat sich bewegt, hat den Ball bewegt, aber Boston war halt immer da, und dann gab es sogar die ein oder andere 24-Second-Violation und den ein oder anderen wirklich ganz, ganz späten Wurf. Und irgendwie, ja, wie ich eingangs gesagt habe, irgendwie Boston, das war so ein bisschen, okay, wir müssen uns da mal ein bisschen reinfühlen und das Team halt wirklich von Angesicht zu Angesicht kennenlernen, und jetzt wirkte man etwas komfortabler irgendwie.
Ja, vielleicht. Ja, finde ich auch. Also man hat in dem Spiel jetzt auch einfach ein bisschen besser mal sehen können, dass Boston halt einfach schon auch defensiv echt vielseitig und gut aufgestellt ist und unterschiedliche Arten von Defense irgendwie auch innerhalb einer Possession spielen kann. Und dass jeder, das finde ich halt immer echt abgefahren, also gerade irgendwie mit den Startern, aber in dem Fall jetzt auch, wenn Brissett drauf war, alle 5 können halt gefühlt irgendwie jede Position defensiv spielen. Und das ist halt schon eine krasse Stärke, weil du dadurch halt nicht irgendwie groß Anpassungsphasen hast oder so. Und dann kann halt auch dein Point Guard, also dann Jrue Holiday in dem Fall, den Center verteidigen beispielsweise. Ja. Oder also Tatum kann jede Rolle ausfüllen. Du hast dann Phasen, wo Brown eigentlich an Siakam klebt und alle anderen sich so mehr oder weniger fast so wie so eine Hybridzone zusammenziehen. Und du hast dann Phasen, wo irgendwie viel Switchen zu sehen ist und so. Und das war, finde ich, schon sehr gut, um halt zwischendurch immer mal wieder so den Rhythmus zu durchbrechen. Weil Indiana halt, das ist halt oft schon so ein Rhythmus-Offensivteam, ne? Die nutzen halt jede Möglichkeit und überrennen halt viele gegnerische Teams. Und Boston hatte irgendwie genug Mittel, um halt zumindest zwischendurch immer mal wieder so eine gewisse, also so ein bisschen den Rhythmus zu durchbrechen. Das ist auch echt, also ist schon abgefahren, wenn man sich so Indiana in diesen Playoffs bisher anguckt. Die haben halt mit Ausnahme von zwei Stinkern gegen Milwaukee und einem Stinker gegen New York, dieses Spiel, wo sie gar keine Rebounds geholt haben, also Spiel 5, haben die immer ein Offensivrating von über 120 in jedem Spiel gehabt. Das ist, also da hat man schon halt echt gesehen, okay, die sind eigentlich echt, wenn die vom Kopf her da sind, sind die schon echt immer ziemlich schwer einfach zu stoppen. Und Boston hat es jetzt immerhin zweimal geschafft, sie irgendwie bei 115 oder so zu halten, was jetzt immer noch sich nicht nach wenig anhört, aber für ein Team wie die Pacers ist es halt schon eher wenig. Und also selbst in Spiel 1, wo ich schon über weite Strecken das Gefühl hatte, eigentlich spielen die schon mehr oder weniger Pacers-Basketball, selbst da war es halt nicht, also für ihre Verhältnisse, kein überragend effizientes Offensivspiel. Da kamen jetzt natürlich auch die 22 Ballverluste hinzu, die ihnen sehr weh getan haben. In Spiel 2 waren es jetzt, glaube ich, 16, also ein bisschen besser, aber es war schon auch immer noch ein Problem. Aber wie gesagt, irgendwie gegen diese Art von Offense, wenn du die halt zumindest ein bisschen einschränken kannst, dann ist dir schon viel geholfen. Und ich glaube, in diesem Spiel war das halt wieder, also noch ein bisschen besser zu sehen, dass Boston halt beides ziemlich gut kann, also Offense und Defense. Und Indiana eigentlich, also es gibt Spiele, wo halt ihre Defense ganz okay aussieht, aber also richtig gut ist sie halt nicht unbedingt. Gerade gegen ein Team, wo halt selbst wenn, wie hier, Tatum in der ersten Halbzeit nichts trifft, dann hast du ja immer noch genug andere, die ganz gut sind. Unter anderem Jaylen Brown, der halt auch einfach mal komplett heiß laufen kann für ein Spiel. Und auch ein White, der dann phasenweise übernehmen kann. Er hat in dem Spiel auch nicht wahnsinnig oft daneben geworfen, hat auch 23 Punkte gemacht. Ein Holiday in der zweiten Halbzeit war auch überragend. Hat er auch 15 und 10 gehabt, 6 von 7 getroffen. Also die haben halt viele Waffen. Und wenn sich dann die Defense so ein bisschen überlädt in Richtung von Tatum, was halt, glaube ich, schon teilweise der Fall ist, also der ja schon sehr viel unter Druck gesetzt wird, es ergeben sich halt einfach Freiräume für andere. Und Indiana ist jetzt nicht so dieses Team, was dann sauber alles durchrotieren kann und immer wieder, hier ist die Lücke, dann gehen wir auf den und dann decken wir das ab und überhaupt. Sondern es ergeben sich halt einfach Freiräume. Und wenn Boston das geduldig zu Ende spielt, dann finden sie eigentlich immer einen guten Wurf.
Ja, was halt gegen die Knicks gut geklappt hat, war diese Full-Court-Pressure.
Ja, halt aber dafür hat Boston zu viele Leute, die Ballhändler sind. Ne?
Genau.
Also die haben vier Leute, die ohne Probleme den Ball nach vorne bringen können. Wenn Pritchard dann noch drauf ist, haben sie noch einen.
Ja, und dann verpufft es so ein bisschen und dann kommst du halt, wie du sagst, dann kommst du halt in diese Sets, denen du dann rotieren musst, gerade gegen Boston, und dann wird es halt so ein bisschen schwierig. Und deshalb eine Geschichte, gerade der zweiten Runde, ist ja die zwei Gesichter der Pacers, auswärts und zu Hause, Spiel 7 mal ausgeklammert. Siehst du jetzt irgendwas, dass sich da noch irgendwie was dreht, dass wir jetzt auf einmal dann vielleicht, ja, dass sie Spiel 3 jetzt holen, nicht, weil es irgendwie, weil aus glücklicher Fügung, sondern dass sie irgendwie Spiel 3 holen. Hast du irgendwelche Anhaltspunkte? Weil ich meine, Halliburton mindestens angeschlagen. Mal schauen, weil diese Hamstring-Sache, das haben wir schon aufgehört, das ist jetzt nicht ganz angenehm, beziehungsweise entweder bist du einfach raus oder du spielst halt mit angezogener Handbremse, beziehungsweise kannst dich halt nicht so bewegen, wie du möchtest. Also ist es jetzt schon so ein bisschen, sind wir schon, um jetzt ganz voreilig zu sein, an dem Punkt, an dem eigentlich schon so ein bisschen eine Vorentscheidung gefallen ist?
Ja, Vorentscheidung ist wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Ich meine, andererseits haben auch Leute schon nach Spiel 1 gesagt, dass das die Vorentscheidung war, weil das Spiel war, was Indiana hätte klauen können müssen. Ich meine, stimmt auch irgendwie. Das war ja schon einigermaßen dramatisch, wie das dann zu Ende gegangen ist, aber nee, ich würde jetzt hier nicht irgendwas in Sachen Predictions machen,
so weit, weil wenn ich doch nicht weiß, aus dem Fenster lehnen, gell?
Nee, das ist ja irgendwie auch lame. Ich weiß ja einfach nicht, was mit Halliburton ist. Mein Tipp war Boston in 5. Ich rück jetzt nicht nach jedem Spiel davon ab. So, ich glaube schon, dass Boston die Serie gewinnen wird. Ich glaube, man hat schon gesehen, es gibt schon einen qualitativen Unterschied, aber ich weiß auch, dass Indiana schon ein einigermaßen resilientes Team ist und dass die auch auf jeden Fall offensiv heiß laufen können. Also ich meine, selbst in diesem Spiel, wo sie, was ja letztendlich dann ein Blowout war, haben sie auch 52% aus dem Feld getroffen. Ne? Wenn im nächsten Spiel noch ein paar mehr Dreier fallen, Boston auch ein bisschen weniger effizient offensiv unterwegs ist, weil, also es war ja schon auch ein sehr gutes Spiel der Celtics offensiv. Klar können die da dann auch noch mal was gewinnen. So ist es nicht. Aber man weiß es jetzt halt einfach nicht, wie es mit Halliburton aussieht. Ich glaube, was halt für Indiana irgendwie so ein positives Takeaway sein kann. Nembhard wird, finde ich, immer besser da drin, so komfortabel zu attackieren, wenn er halt Single-Coverage hat. Also dann auch so diese Mid-Range-Pull-Ups. Der hat ja alles getroffen, gefühlt. Auch gegen jeden Verteidiger. Das war jetzt schon nicht so schlecht. Siakam hat ja auch sein Ding gemacht. Und ich fand Halliburton, wie gesagt, bevor er sich jetzt verletzt hat, in der Serie eigentlich auch ziemlich gut. Und das ist ja erstmal positiv. Was mir negativ aufgefallen ist im Vergleich zu den Serien davor, ist, dass McConnell halt bisher echt, also jetzt nicht so diesen Impact hat. Vielleicht auch, weil er hier einfach wirklich mehr Gegenspieler hat, die einfach größer sind und die es ihm so ein bisschen schwerer machen, in Korbnähe dann irgendwie zu seinem verrückten Pull-Up hochzugehen, wo er irgendwie so hoch springt, wie er groß ist. Was schon irgendwie immer ein bisschen witzig aussieht, aber so dieser Push von der Bank, den er eigentlich in den bisherigen Serien immer gegeben hat, der war jetzt halt bisher noch nicht so da. Mal gucken, ob sie das irgendwie nochmal wieder ein bisschen freischalten können. Aber wie gesagt, hoffen wir jetzt erstmal, dass Tyrese Halliburton zurückkehrt, weil das würde der Serie schon sehr helfen.
Auf jeden Fall. Bei McConnell muss ich natürlich sagen, ich fand es geil, dass er gleich bei seiner ersten Possession war in der Ecke, erstmal Holiday vernascht hat. Mal kurz nach außen geschaut und dann der Spin um ihn rum zur Baseline und dann den Reverse Layup getroffen hat. Da hast du gedacht, okay, egal. Das war so der Moment, in dem ich kurz dachte, so, okay, egal wer da steht, TJ zieht sein Ding durch. Aber wie du sagst, es gibt so Momente, aber es ist jetzt nicht so in der Konstanz, wie es jetzt gegen die Knicks war.
Ja.
Und das fehlt dann natürlich. Und
Ja. Kann ich dir noch mal jetzt eine etwas allgemeinere Frage stellen?
Ungern.
Wenn man bedenkt, dass die Celtics bei 10-2 in den Playoffs sind und Tatum, ich meine, in diesem Spiel war er jetzt bei 0, aber also insgesamt das beste Plus-Minus von allen Spielern in den Playoffs hat und eigentlich das ja ganz gut läuft so insgesamt. Hast du den Eindruck, es läuft gut? Weil ich habe immer das Gefühl, sämtliche Konversationen, die ich über die Celtics und insbesondere Tatum höre, sind so,
naja, wir spielen auch gegen scheiß Osten und ja, Tatum ist ja kacke, der wird von den anderen getragen. Und hier, also
ich habe mir jetzt die neue Bill Simmons-Folge noch nicht angehört, aber so der Titel legt mir schon nahe, dass er wieder darüber nachdenkt, ob nicht Jaylen Brown doch der bessere Spieler ist.
Ah, okay.
Bill Simmons ist aber so, ich habe das Gefühl, im Moment habe ich wirklich das Gefühl, dass egal was passiert, es wird immer ein Weg gefunden, um irgendwie so ein bisschen negativ das alles darzustellen. Es wird nie dann, also nach so einem Spiel könnte man ja zum Beispiel auch sagen, boah, Boston, ist ja schon echt geil, dass die 4 Two-Way-Wings auf dem Level haben und wo das dann auch mal okay ist, wenn einer eine schlechte Halbzeit spielt, weil die anderen können ja auch voll übernehmen. Das ist ja schon krasser Luxus, so ein Team zu haben. Und dann stell dir mal vor, die hätten Porzingolf auch noch. Das ist ja schon echt ein gut zusammengestellter Kader. Stattdessen hat man irgendwie immer das Gefühl so, boah, ja, nee, Tatum Fraud. Unfassbar. Wird er wieder getragen von den anderen.
Ja, aber du weißt doch, dass das Negative funktioniert halt einfach immer besser. Es ist doch immer schöner, sich was rauszupicken. Nein, also ich bin schon auch bei dir. Ich muss schon gestehen, dass ich habe schon auch so bei Momente bei Tatum, wie jetzt in der ersten Halbzeit, wenn der offene Dreier nicht fällt, wenn er irgendwie geblockt wird, wenn er diese offensive Dominanz nicht so ausstrahlen kann, wie ich es vielleicht auch gern hätte, da ich dann sage, was ist da los? Aber wie du sagst, zweite Halbzeit hat er es ja dann umgedreht. Und man ist vielleicht ein bisschen ungeduldiger. Einfach, ich meine, er ist All-NBA First Team. Ich glaube, die Erwartungshaltung bei ihm ist halt einfach so ein bisschen höher. Und wenn du sagst, sie haben diese 4 Two-Way-Wings, es ist vielleicht, man möchte vielleicht einfach so ein bisschen, dass er aber halt schon der Alpha-Two-Way-Wing ist. Meine, sie haben 4 Alphas,
einer mehr als ja damals.
Ja, eben, genau.
Also, das ist ja mein Punkt.
Genau, ja, genau. Also, genau. Und dann, er macht halt trotzdem so viel. Und du hast es ja vorher auch gesagt. Er ist halt auch derjenige, der die maximale Aufmerksamkeit der Pacers auf sich zieht. Also, er ist halt schon, deswegen, es spricht auch dafür. Vielleicht hat er noch nicht so seinen Rhythmus. Es ist ja auch okay, finde ich. Also, offensiv. Wenn es halt so ein bisschen, wenn er sich so ein bisschen ins Spiel reinarbeiten muss, was man ja auch sagen kann, dass er es gut gemacht hat. Also man kann es ja aus zwei Perspektiven sehen. Man kann sagen, oh Mann, am Anfang schlecht. Oder man kann sagen, lief nicht optimal am Anfang, aber zweite Halbzeit war dann richtig gut offensiv. Und vielleicht, ich weiß immer nicht, woran es liegt, dass man bei manchen Spielern ein bisschen strenger ist. Ich glaube schon, dass es bei Tatum das ein oder andere zu kritisieren gibt. Einfach wenn gewisse Dinge nicht so funktionieren. Ich meine, gut, was ist kritisieren, dass er einen offenen Wurf nicht trifft? Das gibt's halt mal so. Aber halt wenn dann irgendwie die Aggressivität dann vielleicht auch so ein bisschen in der Defense fehlt, da glaube ich Doris Burke auch angesprochen im Broadcast, dass er halt dann sich so ein bisschen, dass er nicht so zu 100% drin ist. Okay, gleichzeitig ist es halt, findet alles auf einem sehr hohen Niveau statt und ich muss auch nicht jedes Mal wieder relativieren und sagen, ja, aber da ist ja, die Gegner sind ja nicht so gut und das so und damit, die müssten ja viel mehr dominieren. Es passiert ganz selten, dass Teams in den Conference Finals das andere Team komplett abschießen und weißt du, so mit 30 Punkten im Schnitt gewinnen, ja, und dann mit dem Sweep rausgehen. Die Celtics haben die ersten beiden Spiele gewonnen, Spiel 1 war eng, Spiel 2 war nicht eng.
Ja, und in Spiel 1, er hat die ersten 3 Viertel war er ziemlich gut, im 4. Viertel war er nicht gut, in der Overtime hat er das Spiel komplett dominiert,
ja,
und es ist genau. Und hat 36 Punkte gemacht und am Ende so, oh, Tatum, boah, war der schlecht.
Der
verwirrt mich halt immer, also gerade wenn du das halt im Moment beispielsweise mit Anthony Edwards vergleichst, ne, wenn Anthony Edwards in der ersten Halbzeit stinkt, überhaupt nichts gebacken kriegt und sein Team am Ende trotzdem gewinnt und er so 2-3 gute Plays hat und halt irgendwie so sein Ding macht, und ich will damit jetzt Edwards gar nicht irgendwie übermäßig kritisieren, ja, oder so, aber wenn du das miteinander vergleichst, wie bei Tatum über so ein Spiel gesprochen wird, wie bei Edwards über so ein Spiel gesprochen wird, das ist halt schon sehr unterschiedlich. Und ich meine, der Unterschied ist halt einfach, dass man Tatum jetzt auch schon halt seit Jahren auf dem Conference Finals Level kennt. Ich meine, der ist jetzt seit 7 Jahren in der NBA, das ist das 5. Mal Conference Finals. Man hat halt einfach schon Erfahrung mit ihm. Man hat auch seine Fehler schon häufiger gesehen. Und ich stimme dir ja zu, es gibt ja auch Fehler. Es ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwie alles perfekt macht oder so. Aber es ist manchmal einfach schon krass. Und ich finde, im Moment hat man sehr oft das Gefühl, dass so diese Debatten und diese Kritikpunkte auch geäußert werden, ohne dass Leute wirklich hinschauen, was wirklich passiert, sondern dass sie halt eigentlich eher schon so ein bisschen im Kopf vorgefertigt haben, was einfach ihre Meinung ist und die halt einfach nur in einem Turnover oder in einem Fehlwurf bestätigt sind und halt nicht darauf gucken, okay, Tatum ist in dieser Postseason also halt defensiv verdammt gut, der hat noch nie so gut die Balance aus Assist-Turnover, war noch nie so gut. Allgemein sein Playmaking, seine Entscheidungsfindung war noch nie so gut. In seinen Minuten auf dem Feld ist das Net-Rating der Celtics bei plus 13. So, das ist ja alles irgendwie verdammt gut. Der trifft keine Dreier, das stimmt, das ist kacke. Wenn er Dreier treffen würde, wären das mit Abstand die besten Playoffs, die Tatum bisher gespielt hat. Und irgendwie ist das manchmal, ja, weiß nicht, habe ich das Gefühl, man will es halt auch dann kritisieren, egal was passiert, und dann macht man es halt auch einfach.
Wie gesagt, es gibt so Spiele, die kritisiert man einfach lieber als andere, und das Edwards-Beispiel ist eigentlich ganz gut, wir reden ja gleich noch drüber, und ich finde zum Beispiel bei Tatum, was man auch positiv anmerken kann.
Edwards ist halt cooler, das ist halt schon ein Punkt.
Ja, er strahlt auch ein bisschen mehr Freude aus auf dem Feld als Tatum,
ja, muss man auch sagen. Ist ein ultra charismatischer Typ, ich schaue ihm auch unfassbar gerne zu, und so, von daher, ich will auch nur gute Dinge für Anthony Edwards, aber das ist halt einfach nur so das krasseste Gegenbeispiel, weil ich glaube, Edwards hat jetzt in 3 seiner 4 letzten Playoff-Spiele keine 20 Punkte gemacht. Wenn Tatum das machen würde, dann wäre der längst in der G-League oder in China.
Genau.
In der Wahrnehmung.
Ja, in der Wahrnehmung. Aber was ich noch sagen wollte, was ja gut ist, was ja positiv ist bei ihm, ich meine, er hat jetzt, als der Wurf nicht gefallen ist, er hat sehr viel das Brett attackiert, ist zum Korb gegangen, ist an die Freiwurflinie gegangen und so. Also das sind ja auch so Dinge, wenn du dir, also die du mit einbeziehen musst. Also klar kann es sein, dass dein Wurf nicht fällt, aber es gab auch schon Phasen, da hat er einfach halt weiter geworfen, heißt er, und irgendwann wird er schon fallen. Aber jetzt erzwingt das so ein bisschen mehr, oder? Und dann kam die Wende im Spiel. Also,
ja, also Also, das ist halt auch so das Ding. Wenn du das Narrativ halt auf die Art und Weise machen willst, kannst du so, oh, krass, wie der sich in das Spiel reingearbeitet hat.
Siehste?
Und ich bin auch wirklich der Meinung, dass der defensiv essentiell dafür war, dass Miles Turner in dem Spiel überhaupt kein Faktor war. Aber das sind halt so Sachen, die werden dann immer, also wenn überhaupt, werden sie halt so ein bisschen am Ende der Geschichte erzählt.
Das ist doch auch das Ding beim Sport. Es ist halt einfach auch eine Diskussion, die aus Perspektiven und ganz, ganz selten aus unverrückbaren Wahrheiten besteht. Also es ist halt einfach, du kannst ja alles.
Ich bin auch der Meinung, dass Tatum eigentlich ein Fraud ist.
Wir müssen es mal probieren, irgendwie uns halt ein Spiel anzuschauen und halt vorher schon irgendwie Perspektiven ausmachen. Zum Beispiel Tatum so. Einer nimmt die positive, einer nimmt die negative Perspektive und dann mal komplett so sprechen.
Ja, wir könnten wirklich Hot-Take-Bingo spielen mittlerweile, was die Celtics angeht. Also einfach, weil man auch die meisten Spieler jetzt halt schon seit Jahren kennt. Deswegen kann man einfach die Takes vorschreiben und dann einfach ankreuzen.
Ja.
Je nachdem, was man dann nach dem Spiel hört. Das wäre vielleicht eigentlich mal eine ganz gute Idee.
Ja. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Frustfaktor mittlerweile bei den Celtics einfach, weil es halt. Das heißt der Frustfaktor. Also es ist halt, wie du sagst, man kennt die Fehler. Und wenn man diese Fehler halt immer wieder sieht, dann sind sie halt noch ein bisschen, erscheinen sie einem noch ein bisschen größer, weil man ja hofft, dass dieser Lernprozess eingesetzt hat und dass diese Fehler jetzt abgestellt werden. Aber was heißt denn, wir sehen ja trotzdem dann nur die Fehler, wenn sie passieren. Wir sehen ja nicht unbedingt die Momente, in denen sie nicht passiert sind.
Ja, das ist mein Punkt. Der Lernprozess wird nämlich ignoriert.
Ja.
Der ist schon da und das ist immer noch nicht abgeschlossen. Das würde ich ja auch nicht sagen. Aber es wird ja immer besser. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, so von der Wahrnehmung von vielen Leuten, dass es eigentlich immer schlechter wird oder halt genau gleich wird. Und der Part, den finde ich ja
einfach anstrengend. Er wird halt negiert, weil es immer noch nicht perfekt ist. So ein bisschen.
Ja.
Und das ist halt, aber ich meine, perfekt wird es nie werden. Dann können wir eigentlich die Diskussion auch beenden. Weil
ich meine, Michael Jordan hat nie daneben geworfen.
Das stimmt. Aber deswegen ist er auch der GOAT.
Eben, du hast recht.
Ja.
Naja, egal. Jalen Brown, GOAT.
Stimmt,
um das nochmal kurz zu erwähnen. Der war sehr gut in dem Spiel.
Ja.
Und sein Wurf in Spiel 1 zum Ausgleich war auch ziemlich geil, muss ich sagen.
Hätten die Pacers faulen müssen, vielleicht das noch kurz abschließend.
Es wäre nicht schlecht gewesen.
Zumal du ja, also J.J. Redick fand ich war ganz
interessant. Die Pacers hätten auch nicht in der Schlussminute 3-mal den Ball verlieren sollen.
Das wäre natürlich
Halliburton hätte auch nicht diesen überhasteten Wurf nehmen müssen.
Das war aber so ein bisschen gefangen im Moment, glaube ich, weil er davor White geblockt hatte und dann, das wäre halt so das ultimative Play gewesen, dann wäre es wahrscheinlich auch zu Ende gewesen, aber das ist vielleicht auch sicherlich, ist immer eine gute Kombination. Das könnte auch mit mangelnder Erfahrung zu tun haben, dass er dann so ein bisschen einfach he got carried away und dann.
Und dass Rick Carlisle mit seiner Erfahrung nicht die Auszeit genommen hat, um den Ball zu advancen bei diesem Einwurf, der dann auch von Jalen Brown nicht abgefangen, aber unterbunden wurde, wo dann ja der Ball ins Ausgegangen ist. Das ist auch ein Fehler. Also ich finde, die Pacers haben in dieser letzten Minute eine Fehlerkette gemacht, die wahrscheinlich ungefähr, also wo man beide Hände für bräuchte, um alle zu zeigen. Da waren schon einige dabei. Ein Foul wäre auch nicht schlecht gewesen, aber es waren wirklich viele sehr große Fehler in dieser sehr kurzen Zeit. Damit haben sie sich halt echt eigentlich darum gebracht, ein Spiel zu gewinnen, was sie hätten gewinnen sollen.
Ja, so ist es. Damit jetzt noch zur anderen Serie. Ab in Westen, oder?
Ja.
Die Mavs haben tatsächlich Spiel 1 geklaut. Unfassbar. Es sind viele, viele Dinge passiert. Anthony Edwards. Ich weiß nicht, was sollen wir zu Anthony Edwards sagen? Ist er noch fähig, in Playoffs zu spielen? Oder müssen wir schon von einem Fraud sprechen? Ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, der Punkt ist erreicht, wo man einfach das, was nicht mehr tragbar ist.
Ja, ja. Ich meine, nein, Quatsch, aber es war jetzt tatsächlich jetzt nicht sein bestes Spiel, es war halt auch irgendwie was anderes. Ich meine, Dallas hat relativ viel geswitcht gegen ihn, hatte da irgendwie immer andere Looks und hat irgendwie, kam nicht wirklich in die Zone, weil die Mavs die Zone dicht gemacht haben, wie schon gegen OKC. Kyrie hat es, glaube ich, auch gesagt, kurz im Interview zwischen den Vierteln, so, wir wollen, dass sie nicht in die Zone kommen, wir wollen, wenn sie Dreier nehmen, ist gut. Minnesota hat viele Dreier genommen, Jaden McDaniels hat sehr, sehr viele getroffen. Ich glaube, wie viel hat er am Ende gehabt?
War 6 von 9, aber ich glaube, er hat die ersten 4 alle getroffen.
Ja, genau. Steht jetzt seit Spiel 6 gegen Denver, steht er bei 12 von 16. Das ist okay.
Sportlich.
So ein Playoff-Run. Nein, aber Edwards war, er war irgendwie nie so richtig im Rhythmus. Ich fand es krass zu sehen, wie müde er am Ende war. Also war es ja wirklich, es war ja war sichtbar müde, oder? Also wo er dann so ein bisschen mal die Hände in die Seiten gesteckt hat und so. Also,
ne? War er müde oder ist er ein Fraud? Nee. Also ja,
ja beides, glaube ich, beides auf jeden Fall. Ja.
Nee, er wirkte schon platt, muss man sagen. Also einerseits halt, glaube ich, wegen diesem Druck, den er offensiv hatte. Er kam wirklich mit dieser Art von Defense nicht zurecht, ist ja gar nicht in die Zone gekommen. Ist ja im Lauf der Playoffs bisher schon eigentlich dominant durch seine Drives gewesen und er hat in diesem Spiel einfach gar keine Möglichkeiten, an Drives zu kommen. Ich glaube, er hat 2 Punkte aus Drives gemacht. Generiert. Und das ist halt schon eher wenig für jemanden, der mehr oder weniger davon lebt. Die Punkte, die er gemacht hat, waren ja, die kamen fast ausschließlich von der Dreierlinie zustande. Also er hat ja auch 5 von 12 getroffen, was jetzt nicht schlecht ist, aber alles andere war halt quasi nicht da. Und damit muss man sagen, dass so dieser Plan, den die Mavs haben, diese Art von Defense, mit der sie jetzt auch schon gegen OKC verdammt gut waren und mit der sie auch schon gegen die Clippers verdammt gut waren. Es ging jetzt in diesem Spiel erstmal sehr gut auf, dass sie halt einfach so diese Mauer quasi aufgebaut haben für einen dominanten Driver, um dann zu sagen, okay, dann Leute, J-Mac, Conley, auch Anderson, den sie vollkommen ignoriert haben, als hätte er in seinem Leben noch nie Basketball gespielt, oder Nikhil Alexander Walker, ihr könnt von uns aus werfen, schlagt uns damit, so das, was ihr eigentlich machen wollt, das kriegt ihr nicht. Das ist ein vernünftiger Ansatz. Und also das, was halt Minnesota wirklich Angst machen sollte nach dem Spiel, ist, dass ja die Würfe sogar überdurchschnittlich oder also eigentlich voll in Ordnung gefallen sind. 18 Dreier zu treffen. Ich meine, sie haben auch 49 genommen, was natürlich auch uncharakteristisch viel ist, aber das war ja, also gerade wenn du dir McDaniels anguckst, das war ja schon eher ein Outlier-positives Shooting-Game für sie. Und Dallas hat 6 Dreier getroffen. Normalerweise gewinnst du in den Playoffs solche Spiele, wenn du 3-mal so viele Dreier triffst wie der Gegner. Und das ist hier nicht passiert. Und deswegen, das war schon, also nicht, dass es jetzt irgendwie eine Vorentscheidung war, man sollte sowieso nach einem Spiel immer nicht überreagieren, aber man hatte hier schon das Gefühl, okay, Dallas, die wissen schon, was sie machen wollen und da muss jetzt Minnesota erstmal eine Antwort drauf finden.
Es wurde ja auch im Broadcast recht viel drüber gesprochen, der Drop, die Drop-Defense gegen Kyrie und Luca. Weshalb sie, also, ne, ob das irgendwie sinnvoll ist. Also es gab dann ja auch regelmäßig den Lob auf Gafford. Die haben eigentlich, kommen sie ziemlich gut klar, weil die beiden halt einfach extrem gut navigieren können und dann halt den Pass auch im letzten Moment noch aus dem Ärmel schütteln können. Wie siehst du das? Sie haben es ja auch irgendwie als Blitz, sie haben ja auch teilweise geblitzt, aber dann hast du natürlich die Bigs, wenn sie hart zum Korb rollen, wenn sie ein bisschen weiter draußen, es gab schon so Momente, in denen dann halt Gafford oder Lively den Ball hatten und halt was mit dem Ball anfangen mussten und das hat nicht so gut funktioniert. Aber wie weit siehst du das? Ist es anders möglich? Weil Minnesota ja gleichzeitig auch, also Dallas eben gerade den Eckendreier nehmen will und dadurch halt aus den Ecken jetzt nicht so wahnsinnig viel ausgeholfen hat, sondern da halt schon so ein bisschen, also die Defense konnte sich nicht so zusammenziehen, wie ein anderer, wie zum Beispiel gegen Denver. Und hängt das für dich irgendwie zusammen? Wie hast du es wahrgenommen? Und gibt es da für dich irgendwie eine Anpassung, die Minnesota irgendwie vornehmen könnte? Oder in welche Richtung würdest du gehen?
Es ist schon insofern kompliziert, weil gerade Luca natürlich einfach auch gegen jede Art von Defense relativ schnell einfach gute Entscheidungen treffen kann. Ja. Und dadurch auch, wenn du es von Possession zu Possession eigentlich änderst, was du machst, er halt auch sofort in dem Moment das dann bestrafen kann mit guten Pässen. Und also im Spiel hatte ich schon den Eindruck, dass Minnesota es erstmal priorisiert hat, diese Eckendreier vor allem wegzunehmen, weil Dallas davon ja über die Playoffs bisher extrem viele genommen hat. In dem Spiel waren es 4. Das ist ja, das ist nicht viel. Also der Part ist aufgegangen, aber dadurch hattest du halt ein bisschen weniger Hilfe, um halt so dieses Two-Man-Game zu verteidigen. Und da ist es dann halt auch so ein bisschen unterschiedlich. Ich finde, wenn Gafford der Rollman ist, dann kannst du schon eher sagen, wir blitzen, weil Gafford, gerade wenn er jetzt nicht direkt am Korb ist und den Ball bekommt, dann weiß der nicht wirklich, was er damit machen soll. Wenn es wiederum Lively ist, der ist verdammt gut da drin, da den Ball zu bekommen und dann entweder halt selber schnell die ein, zwei Schritte Richtung Korb zu machen oder einen guten Pass rauszuspielen. Also der ist da besser. Das ist halt ein bisschen ein Unterschied. Es ist auch ein Unterschied, ob du Gobert drauf hast oder die anderen Bigs, weil also auch hier wurde Gobert irgendwie, weil ja auch so ein bisschen wie dieses Tatum-Thema. Gobert wurde da dann auch teilweise mit seiner Drop-Defense als ein negativer Punkt ausgemacht, aber die Minuten mit Gobert in dem Spiel haben die Wolves klar gewonnen. Also da waren sie viel besser. So, das hat der Mavs-Offense schon wehgetan, wenn Gobert drauf war, selbst wenn das teilweise nicht so aussah, aber der bringt auch Doncic, auch Irving mehr zum Nachdenken als alle anderen, die da rumlaufen. Das ist halt einfach so und verändert dadurch ein bisschen was. Ich hatte eher das Gefühl, sobald er nicht drauf war, hatten sie defensiv viel größere Probleme. Aber
ganz kurz, weil das war für mich so ein bisschen die Frage, die ich mir dann gestellt habe. Ich meine, dass du Reed Towns war gegen Denver, hat es ja extrem gut funktioniert. Also und zwar halt gerade so, weil sie beide Jokic gut bearbeiten konnten, weil sie einfach nicht viel hergeben haben und Jokic nochmal einen anderen Look gegeben haben und ihn sogar unter Druck setzen konnten. Und jetzt habe ich mich gefragt, wie wertvoll dieses Duo in der Serie überhaupt werden kann, weil sie eben nicht diese Rim Protection von Gobert mitbringen und weil sie gleichzeitig, weil es keinen Big gibt, der den Ball lange hält, der irgendwie den sie bearbeiten können, gegen den sie physisch dagegen halten müssen. Es muss eigentlich alles in Space und in Bewegung passieren, mehr oder weniger. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt machen, weil die brauchen tun sie beiden. Reed hat ja auch wieder eine sensationelle Sequenz, kurz vor Ende Drittes, wo er erst blockt nach diesem Luca-Outlet-Pass und dann noch einen Dreier oben drauf legt. Aber genau, wie sich das jetzt entwickelt, so die Spielzeit und die Rotationen dann oder die Kombinationen.
Ja, du brauchst, also eigentlich brauchst du eine richtig gute Reed-Serie, weil also Kyle Anderson hat ja in dem Spiel auch relativ viele Minuten gesehen, aber ich hatte das Gefühl, das war eigentlich für die Wolves-Offense nicht wirklich zu verkraften, ihn da drauf zu haben. Und
man hat sie getroffen, aber nicht das, was sie wollen.
Genau, es ist halt auch alles. Also alles andere kam halt dadurch zum Erliegen, weil sie die ganze Zeit 4 gegen 5 gespielt haben. Und er hat dann ein paar Mal Würfe getroffen, aber dadurch halt auch allen anderen komplett den Rhythmus genommen. Und man hat auch ihm angesehen, dass er da jetzt nicht so scharf drauf war. Und ich finde auch so dieser defensive Impact, den man sich erhoffen könnte, wenn man sagt, so der ist körperlich schon ein bisschen eher als andere in der Lage, Luca zu verteidigen, ging für mich jetzt auch nicht auf, weil der eigentlich an jedem Screen hängen geblieben ist. Und dann irgendwie immer nur von hinten ins Play wieder reingekommen ist. Und Luca ist halt schon sehr, sehr gut da drin, wenn er vor seinem Verteidiger ist, den so auf seinem Rücken zu halten und dann so dieses sich irgendwo in die Nähe vom Korb zu schlängeln und dann entweder selber abzuschließen und einen Foul zu ziehen oder den Ball halt wieder rauszupassen. Und da hatte ich das Gefühl irgendwie so, Anderson bringt da jetzt nicht so wahnsinnig viel, was es rechtfertigen würde, ihn offensiv irgendwie draufzulassen. Gleichzeitig, sie brauchen halt schon auch irgendwas von der Bank. Deswegen, ja, ist ein bisschen kompliziert. Ich fand gerade bei Towns ist mir dann noch aufgefallen, dass der muss offensiv schon einfach ein bisschen variabler, auch, finde ich, so per Drive und so ein bisschen allgemein in der Nähe vom Korb eingesetzt werden, damit er halt Dallas auch ein bisschen bestrafen kann. So, hier hatte ich das Gefühl, der ist eigentlich überwiegend an der Dreierlinie und auch außerhalb seiner Komfortzone teilweise. Das könnten sie unter Umständen noch ein bisschen verbessern, weil er halt ja eigentlich schon ein Spieler ist, der auch in dieser Serie Mismatches haben kann. Mhm. Und das wurde, finde ich, noch nicht ansatzweise genug genutzt in Spiel 1.
Edwards hat ja auch mal ein bisschen gegen Luca gespielt, ne? Erstmal ging gleich gar nicht so gut aus, ne, weil hat Luca so mit dem Rücken schön zum Ring gepowert. Edwards hat dagegen gehalten und dann gab es halt den And One. Danach mal einen Spin um ihn rum. Also es war jetzt so das, was ich habe ja auch in der Preview gesagt, dass ich da gespannt drauf bin, wie das geht. Also jetzt im ersten, ist vielleicht auch, wie gesagt, ich habe es ja vorher bei den Celtics gesagt, sich auf Luca vorbereiten, theoretisch ist das eine, dann in der Playoff-Atmosphäre gegen ihn zu spielen und es dann wirklich zu spüren, wie das ist, diese Cleverness, eben diese Physis gepaart mit der Cleverness, das dann zu haben, ist dann vielleicht noch was anderes, muss man sich irgendwie auch reinspielen. Also da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Kyrie, erst hat es mal ein bisschen umgedreht, ne? Erste Halbzeit sensationell gewesen, 24 Punkte, glaube ich, gemacht. Gefühlt alles getroffen, 11 von 14 aus dem Feld. Richtig vorangegangen. Es lief schon sehr gut für Dallas. Gibt es trotzdem für dich so ein, ja, sagst du, da sind Anpassungen da, die Minnesota machen kann, die jetzt nicht, das Matchup ist vielleicht nicht ganz angenehm. Sie waren dafür gemacht, Denver zu schlagen. Sie sind jetzt nicht dafür gemacht, die Mavs zu schlagen. Aber es gibt trotzdem Anpassungen, die sie vornehmen können. Also, wie gesagt, wir rollen jetzt, das war Spiel 1. Also, am Ende packt die Defense wieder so zu in Spiel 2 wie gegen Denver und es gibt eine 30-Punkte-Rutsche. Aber so gibt es für dich Anhaltspunkte aus Spiel 1 oder okay, das haben sie jetzt gesehen, das wäre eine Reaktion oder da so können sie darauf eingehen.
Ich glaube, was sie vielleicht noch ein bisschen mehr versuchen können, ist halt noch ein bisschen mehr Druck auf die Ballhändler auszuüben. Also auch ein bisschen mehr, so wie sie das gegen Denver ja teilweise auch übers ganze Feld gemacht haben. Einfach, weil ich hatte schon das Gefühl, dass Dallas, auch wenn die jetzt kein perfektes Offensivspiel hatten, dass Luca und Kyrie überwiegend schon sich einigermaßen wohlgefühlt haben auf dem Feld, also dass sie einigermaßen gut zu ihren Spots irgendwie gekommen sind, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr Druck auf sie ausübt. Ich fand auch beim Rebound war Minnesota ungewöhnlich schlecht, was dann vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, dass sie gerade 7 Spiele gespielt haben und halt so diese Intensität noch ein bisschen in den Knochen hatten. Aber gerade Lively war ja phasenweise wieder, der hat, glaube ich, also 4 Offensiv-Rebounds hatte er offiziell, aber ich glaube, er hat noch mindestens 2-3 weitere Male irgendwie so einfach durch seine Aktivität dafür gesorgt, dass der Ball halt in Besitz der Mavs geblieben ist. Und da, das kann man vielleicht noch ein bisschen mehr versuchen, ihn so vom Korb ein kleines bisschen mehr wegzuhalten. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, wenn die Bigs irgendwie immer in Space gefordert sind. Aber ich fand insgesamt, also ich meine, Chris Finch hat es ja nach dem Spiel auch gesagt, dass er das Gefühl hatte, das war einfach nicht fokussiert genug insgesamt. Also, dass sie zu viele Kleinigkeiten falsch gemacht haben. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen, wie gesagt, könnte schon mit der Müdigkeit so ein bisschen zu tun haben, auch mit der Situation. Jetzt ist es halt einfach wieder ein anderer Gegner, auch eine andere Art von Spielweise, auch eine bessere Defense als die Denver hatte. Das ist ja, ist glaube ich schon fair zu sagen, weil Dallas jetzt...
Passendere vielleicht auch einfach für Minnesota.
Ja, kann gut sein. Und ich meine, bisher ist es ja in den Playoffs eine passende Defense für alle, weil
das stimmt, ja.
Die Mavs haben es bisher echt geschafft, dass jedes Team gegen sie offensiv echt aus dem Rhythmus wirkte. Ja. Also, und sehr, sehr fahrig, sehr schludrig wirkte. Mhm. Fast schon Miami Heat adjacent, mit etwas mehr Firepower wiederum auf der Gegenseite. Aber man hat so das Gefühl, dass sie einfach gut da drin sind, so gegnerische Teams ein bisschen zu verwirren. Und also auch bei Edwards waren halt schon viele echt leichte Fehler dabei, ne? Also wo er halt dann so Skip-Pässe versucht hat zu spielen, die 3 Meter über seinem Mitspieler dann irgendwo im Aus gelandet sind. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen mehr Fokus, bisschen mehr Aufmerksamkeit fürs Detail wäre schon ein einigermaßen großes Adjustment, was so das ganze Team machen könnte. Aber man muss auch sagen, dass Dallas halt wirklich auch eigentlich noch Luft nach oben hat, offensiv. Und das, wie gesagt, würde mir ein bisschen Sorgen machen aus Wolves-Perspektive, weil ich das Gefühl hatte, Dallas war defensiv schon sehr gut, aber offensiv können die Mavs halt noch wesentlich besser sein. Sie haben jetzt hier viel aus der Midrange auch gemacht,
ja.
Aber sie haben halt auch Leute, die das können. Und die Dreier, die sie generiert haben, die können halt auch nochmal deutlich besser fallen, als sie das jetzt in Spiel 1 gefallen sind. Und insofern weiß ich auch nicht so genau. Hast du noch bei den Wolves irgendwas gesehen, wo du denkst, das können sie irgendwie mehr forcieren oder das wäre eine einfache Verbesserung möglicherweise?
Nichts Zusätzliches. Es ist halt, glaube ich, für sie schon komplizierter. Also A, so die Grundherangehensweise der Mavs, die Zone dicht zu machen, aber dass die Mavs halt auch, also selbst wenn jetzt Edwards, also gerade die Driver sozusagen, die sind ja mit schnellen oder physischen Verteidigern irgendwie konfrontiert, also mit Washington, mit Derrick Jones Jr. Und selbst wenn sie dann in die Zone kommen, wartet halt immer noch ein Rim Protector. Und das war zum Beispiel jetzt, also Aaron Gordon natürlich schon, aber Aaron Gordon ist jetzt nicht ganz so lang, aber sie haben halt, Dallas hat da irgendwie so ein bisschen so nochmal ein besseres Setup, wo es halt irgendwie den Ring noch so ein bisschen besser zuzumachen, hatte ich so den Eindruck. Und da ist es, ich weiß nicht, ob es dann so ein, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber ob es dann eher so ein bisschen, es ist so ein, okay, wir haben es jetzt mal gesehen, das ist jetzt ein bisschen anders. Wie komme ich jetzt als Anthony Edwards damit zurecht? Also wie komme ich besser zu meinen Spots? Ich meine, bei Edwards wissen wir auch, bei ihm ist es ja nicht nur die Explosivität, sondern es ist ja auch, er kann ja auch mit Speed Changes, mit Hesitation Moves etc. kommt er ja auch, dass er so seine, dass er mit mehr Finesse versucht irgendwie Richtung Ring zu kommen. Also dass da irgendwas ist. Sich nicht von Dallas irgendwie dazu verleiten lassen, das Spiel über Kyle Andersons laufen zu lassen oder diejenigen laufen zu lassen, die halt offen stehen, dann halt die Würfe, die sie aber bekommen. Also ich meine, Mike Conley kann einen Dreier werfen, Jay McDaniels wissen wir, Nikhil Alexander-Walker hat auch schon oft genug den Dreier getroffen, einfach den du hast ja, ich meine, sie haben ja viele Dreier genommen, aber das halt irgendwie das weitermacht und wie du gesagt hast, dass Towns halt mehr, schon noch mehr Downhill geht, weil vielleicht ist das so derjenige, der Dallas so ein bisschen mürbe machen kann. Weißt du, wenn er mit seinem, also klar, er kann von draußen werfen, aber selbst wenn PJ Washington dagegen hält, Towns ist halt trotzdem länger und das ist für Washington ist es natürlich auch nicht, ist es auch eine Aufgabe, dann permanent, wenn Towns mehr attackiert, dann irgendwie permanent dagegen halten zu müssen. Also, dass Towns irgendwie noch aggressiver wird.
Ja, Towns hatte auch direkt im ersten Viertel so einen Drive, wo ich eigentlich dachte, sowas ja. Könnte man ein bisschen häufiger versuchen zu bekommen, einfach weil, also ich meine, er ist schon auch jemand, der dabei dann immer mal wieder ein Offensivfoul begeht, aber wenn man das irgendwie einigermaßen im Rahmen hat, dann kann man das halt eigentlich schon auch als Stärke einsetzen. Und also ich denke halt auch, dass er schon körperlich einfach Vorteile hat. Ich meine, grundsätzlich ist halt irgendwie so das wichtigste Ziel, was sie wahrscheinlich haben müssen, wie kommen wir da so ein bisschen in die Zone? Ja. Weil das haben sie halt einfach wirklich in dem Spiel fast gar nicht geschafft. Vielleicht ist es auch hier so ein bisschen dieses Ding, dass man sagt, wir versuchen irgendwie noch höher Screens für Edwards zu setzen, um ihn halt so ein bisschen mehr einfach schon mit so einem gewissen Anschub Richtung Korb ziehen zu lassen. Ich meine, die Mavs sind sehr gut da drin, sich da dann halt trotzdem auch dahinter wieder zusammenzuziehen, aber das ergibt halt Freiräume und irgendwie musst du halt, glaube ich, ein bisschen schaffen, dieses Drive-and-Kick-Game so ein bisschen mehr in Gang zu kriegen. Aber man muss halt wirklich sagen, das hat OKC auch über 6 Spiele versucht und nicht so richtig geschafft. Und OKC halte ich eigentlich schon für das etwas variablere Offensivteam. Deswegen ist das schon auf jeden Fall eine Herausforderung für Minnesota. Auf der Gegenseite war es ja auch so. Also ich glaube, Dallas hatte irgendwie in der ersten Halbzeit, glaube ich, schon mehr Points in the Paint als Minnesota im gesamten Spiel. So von daher, das ist dann sicherlich auch etwas, wo man halt gucken muss, gehen wir weiter damit, dass wir versuchen, den Mavs die Schützen abzumelden und gehen dafür das Risiko ein, dass die halt ein bisschen mehr im Zwei-Punkte-Land machen können oder ändert man diese Strategie so ein bisschen? Bin ich echt gespannt, wie Spiel 2 jetzt laufen wird.
Ja, ich fand es schon interessant, dass also gerade so Derrick Jones Jr. und PJ Washington halt ganz selten in die Ecke auch gekommen sind. Also entweder, also weiß jetzt nicht, ob sie es selber abgehakt haben oder ob es Minnesotas Defense dann am Ende irgendwie war. Aber so gefühlt haben sie halt, wenn sie von draußen geworfen haben, halt above the break geworfen. Also ja, das ist aber, wie gesagt, das ist halt auch noch eine Möglichkeit für Dallas dann irgendwie noch mehr Offensivpower zu generieren, sollten sie da das wieder mehr versuchen. Aber es bleibt interessant. Und wie gesagt, es geht ja kommende Nacht weiter. Also wir sind ja morgen früh, sind wir ja schon schlauer.
Ja.
Nach der ersten Portion Holy.
Ja.
Dann schauen wir einfach mal, würde ich sagen, oder?
So machen wir das.
Und bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns jetzt abonnieren wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, kein Problem. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, geht alles. Folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch gerne auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. patreon.com/korbiger-podcast und Korbiger mit. Richtig. Genau. Da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und dort gibt es auch extra Content während der Playoffs natürlich zu aktuellem Geschehen, aber es gibt auch zeitlose Themen. Es gibt diverse Geschichten, gerade im Sommer. Also wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt euer Wochenende, genießt die Conference Finals und bis bald hoffentlich. Reingehauen!